Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Oh shit. Blute. Ich blute hier nur am Finger. Das ist alles so Schlimmes.
Brauchst du einen Arzt?
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 118 mit der Aufnahme am 17.12.2023, also der dritte Advent. Euch beiden auch einen schönen Advent. Hallo.
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 Wieder am Mikrofon, wie ihr gerade gehört habt, die beiden LeistungsträgerInnen des Podcasts, Claudia Czernik und Pascal Nolderik.
Willst du auch noch sagen, wer du bist?
Ja, natürlich gerne. Vergesse ich immer wieder, euer Podcastpfleger Philipp Schunke. Ich habe ja heute wieder primär die Aufgabe, euch das Wort zu geben und später nur die Produktion zu übernehmen. Insofern erfülle ich meine Rolle, indem ich jetzt Claudi frage, was steht denn auf dem Plan?
Du bist aber auch ein Podcast-Held.
Dankeschön. Das,
genau. Nochmal so ein pauliches. Ja, was steht auf dem Plan? Also, wir haben wieder News mitgebracht und dreimal dürft ihr raten, natürlich, zur Krankenhausreform. Kannst du bald auch nicht mehr hören. Gut, ansonsten warten wir auf viele Gesetze. Dazu sagen wir heute erstmal nichts. Aber es gibt tatsächlich etwas Erfolgreiches, nämlich die Digitalgesetzgebung. Da wird Pascal gleich mal was dazu sagen. Und er hat noch das Thema Insolvenzen bei Altenheimen mitgebracht. Dann haben wir wieder ein paar Kurznews dabei und auch einen Veranstaltungshinweis. Und im Gespräch waren wir diesmal mit Marcel Weigand. Er ist Leiter Kooperation und digitale Transformation bei der UPD, Unabhängigen Patientenberatung Deutschlands. Da hatten wir, treue HörerInnen wissen das vielleicht, oder hoffentlich in den letzten Monaten auch immer mal schon drüber gesprochen. Die wird ja in eine Stiftung umgewandelt und mit ihm haben wir nochmal so ein paar Hintergründe besprochen und ja, begeben uns auch ein bisschen in den Dschungel der deutschen Beratungslandschaft im Gesundheitswesen und Informationslandschaft. Also ja, packt euch schon mal die Machete und den Mückenspray ein. Es wird auf jeden Fall abenteuerlich im Interview. Und im Murks gibt's, ich fand das Dschungelthema so schön, jetzt hört ihr auf zu lachen. Genau, im Murks haben wir wie jedes Jahr, ich habe mich wirklich sehr gefreut, das ist ein kleiner Sprung vom Dschungel gedanklich, die BMJ Christmas Edition. Und zwar hat Pascal da sozusagen recherchiert oder stellt da diese Studie vor. Ich hoffe, ich übersetze das jetzt so richtig, welchen Effekt die Stuhlposition von Ärztinnen auf die Patientenzufriedenheit und das ärztliche Verhalten hat, oder? Ich habe es noch nicht durchgelesen.
Genau,
das
ist richtig. So in der Richtung.
So in der Richtung. Also lasst euch überraschen. Genau. Ja, Pascal, bist du schon in Weihnachtsstimmung, Vorfreude,
Nein,
Urlaubsstimmung?
Bin ich nicht, aber man merkt bei mir zumindest sehr deutlich, dass sich das ja dem Ende zuneigt und auch alle Leute weniger Lust haben, Sachen zu machen, wo ich zumindest weniger angefragt werde für Sachen, was gut ist. Und bin jetzt letzte Woche tatsächlich dazu gekommen, auch so einen ganzen Vormittag einfach mal so liegen gebliebene E-Mails zu bearbeiten. Also,
ich dachte, du hast es mal geschafft, einen Vormittag liegen zu bleiben.
Ja, das hatte ich auch, der Satz fing irgendwie so an. Nee. Okay,
ja, ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich mal alleine bin oder ohne Kinder oder so. Nee, genau, und so weiß ich nicht. Ne, es gibt ja schon mal so, dann kriegst du irgendwie so auf der Arbeit so einen Bericht geschickt und denkst so, ah ja, das klingt interessant, da sollte ich mal reinlesen. Ne? Und dann markierst du den oder liegst du da aber halt. Genau, und solche Sachen, und das war sehr gut, das kann ich ruhig noch ein, zwei Mal machen, dann ist es vielleicht auch geschafft, aber das war sehr gut, dementsprechend optimistisch. Unsere Praxis, Hausarztpraxis, ist wie immer über Weihnachten offen. Ich habe dieses Mal, bin ich ja Neujahrswoche dran, das heißt in der Weihnachtswoche 27, 28, 29 habe ich noch frei, dafür bin ich dann 3., 4., 5. Januar am Start und vertrete wahrscheinlich, wir vertreten wahrscheinlich immer die halbe Hausärzteschaft in Heidelberg und die andere Praxis, die offen hat, die andere Hälfte. Wie das halt so ist, aber irgendwer muss ja da sein. Und dann passiert noch was Spannendes, das habe ich ja auch, glaube ich, noch im Podcast gar nicht erwähnt. Oder, also Spannendes auch nicht, aber ab Januar ändert sich meine Stelle ein bisschen in Köln, bei der ich bin. Und ich werde von Primärlehrer auf Primärforschung wechseln, das war auch so geplant und gewünscht. Sobald wir ein Forschungsprojekt einwerben, dass ich da dann mit beteiligt bin, und das ist ein Innovationsfonds gefördertes Projekt, das heißt Adapt-Sheet. Dazu werde ich dann vielleicht mal ein bisschen was erzählen, wenn es losgeht, aber ganz kurz, es geht um die sozusagen hitzesensible Anpassung von Medikation. Also da gibt es ja schon ein bisschen was, du das tatsächlich dann mal vielleicht einmal nächstes Mal ein bisschen ausführlicher, wenn es tatsächlich losgeht oder losgegangen ist. Wie sieht es bei dir aus, Claudi?
Ich hänge ein bisschen in den Seilen, muss ich zugeben.
Mm-hmm. Welcome to the club, ja.
Welcome to the club, oh Gott. Ich hoffe, das liegt nicht an unserem Treffen, Philipp.
Es war zu kurz, glaube ich. Obwohl, naja, wer weiß.
Genau, ich war nämlich auf Berlin-Besuch. Ich habe da Freundinnen besucht und unter anderem auch Philipp für 5 Minuten am Südkreuz getroffen.
Wenn das nicht schon zu viel ist, ne? Ich überlege gerade, das können auch 4,5 gewesen sein. Ja. Ja.
Genau.
Und
ja,
eher und so zufällig oder geplant 4,5 Minuten?
Nee, geplant. Das Treffen war geplant, dass die Zeit wurde gesetzt von, naja, da kam der Zug halt an, aber ich musste zu einer musikalischen Aufführung meiner Kinder. Das heißt, und das Zeitfenster war halt dann irgendwie vorgegeben und dementsprechend blieb dann halt irgendwie auch nur, ja, genau, das bisschen da.
Ja, auf jeden Fall war ich in Berlin, habe viele Freundinnen besucht und war sowohl gestern in der Dame als auch heute in der Elbe Eisbaden.
Ja, Gott.
Und irgendwie das Gefühl, ja, gerade mein Körper muss sich mal noch ein bisschen akklimatisieren. Wir haben heute auch, also ich bin heute früh wieder zurück nach Dresden gefahren, weil wir heute WG-Weihnachtsbrunch hatten und ja, bin jetzt gut verköstigt, hänge ich jetzt hier ein bisschen in den Seilen rum und ja, habe es gerade mal gewagt, in unseren GMP-Jahresausblick 2023 zu hören, die erste Episode dieses Jahres, um mal zu hören, was wir da so ja im Ausblick auf das Jahr gesprochen haben und genau, naja, irgendwie so viel weiter sind wir nicht, aber werden wir dann gleich noch mal ein bisschen ausführen. Ja,
Philipp. Hast du dir eigentlich was im Beispiel an Wigald Boning genommen? Von dem kenne ich das mal so, dieses Eisbahn.
Achso, ist eine Challenge, sehe ich auch gerade.
Achso, nein, Challenge habe ich ja da hingeschrieben, weil alles eine Challenge ist heutzutage. Okay. Nö, wir machen das aus Spaß, mehr oder weniger. Also jetzt haben wir auch keine,
diese Jugend,
sportlichen Ambitionen. Ja, wir wollen ja alt werden, ne? So. Sag mir mal was. Philipp, magst du mal erzählen, was wir überhaupt ausgetauscht haben?
Da war so ein komischer Spruch, der mir jetzt noch einfällt. Alt werden ist die einzige Möglichkeit.
Alt werden ist die einzige Möglichkeit, lange zu leben.
Zu leben, genau. Das war der Spruch. Genau. Dankeschön. Eigentlich, wir haben eigentlich gar keinen Tausch vorgesehen, sondern es ging darum, dass du ein neues oder ein anderes Headset brauchen könntest. Mhm. Und das habe ich dir dann zur Verfügung gestellt. Und ich habe dafür einen Stollen bekommen. Wie das, also ein frisch aus Dresden selbst gebackener und zugestellter Stollen. Und jetzt, genau, die banale Frage, die ich mir jetzt stellen muss, ist, sage ich meinen Kindern was davon? Oder ist, genau.
Und wie leidisch ist Pascal jetzt?
Und wie individuell kann ich das jetzt einfach verköstigen? Ich glaube, das gönne ich mir einfach mal, dass keiner in meinem Umfeld davon erfährt.
Ist auch gar nicht öffentlich, das jetzt.
Ja, die hören ja, ich hoffe, meine Kinder hören den Podcast nicht. Kurzum, herzlichen Dank, Claudi. Und jetzt aber wirklich ab zu den News.
Ja, mit was Erfreulichem.
Also, mit was Erfreulichem. Es ist geschafft, am Donnerstag, den 14.12., wurde im Bundestag das Digitalgesetz und das Gesundheitsdatennutzungsgesetz verabschiedet. Wie immer griff das Strucksche Gesetz, kein Gesetz kommt so aus dem Bundestag, wie es hineinging. Das ist ja völlig normal, dass sich nochmal Änderungen ergeben. Oftmals auch sehr hilfreich oder notwendige Änderungen. Wir haben ja insbesondere das Digitalgesetz hier schon ein bisschen berichtet und zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz ja auch mit zwei der Personen, die daran mitgewirkt haben, auch ja ein ausführlicheres Interview geführt. Und es gibt jetzt aber zumindest zwei Änderungen in einem Gesetz. Es kann mehrere Änderungen nicht so ganz inhaltlich nachvollziehen, dass die das Gesetz jetzt besser gemacht hätten. Aber zwei davon möchte ich kurz aufführen, um da doch noch ein kleines bisschen Kritik zu üben. Und zwar eine Änderung aus dem Gesundheitsausschuss, die ich nur mäßig nachvollziehen kann, im Digitalgesetz. Bisher war es so, dass ein Teil der Dokumente, die dort in der elektronischen Patientenakte abgelegt werden können, stand dann drin, dass Leistungserbringer im ambulanten Vertragswesen, also quasi Hausärzte und Hausärzte, aber auch niedergelassene Orthopäden, Augenärzte, Kinderärztinnen etc., genau, dann da so drin war im Sinne von können übermitteln und dort speichern. Das war der Wortlaut. Und das ist jetzt umformuliert, jetzt paraphrasiere ich ein bisschen, haben zu übermitteln und dort zu speichern. Mhm. Also muss jetzt passieren. Mhm. Das soweit könnte man noch fast nachvollziehen, also dass man einfach mehr Sachen da drin haben will. Ob das dann so sinnvoll ist, ja, ist dann noch die andere Sache, ne? Im Sinne von, wenn da 500 Mal der gleiche Befund von der Kontrolluntersuchung ist, bei der sich nichts geändert hat, aber man jedes Mal den neuen reinladen muss, statt die anderen auch mal rausnehmen zu können oder so. Ja, das weiß ich noch nicht, ob das so eine hilfreiche Sache ist oder ob man probiert, bestimmte Dinge auch einfach aktuell zu halten und dafür andere Sachen wieder rauszunehmen, wo was Falsches drin war oder auch einfach Dinge nicht reinzupacken, weil die halt noch sehr vage sind oder so. Naja, aber so, nun gut, so ist es. Das geht jetzt also nicht mehr auf die Ärztinnen und Ärzte zurück, sondern die sollen das da speichern. Aber jetzt ist es natürlich, der Rest lässt mich noch ein bisschen mehr rätseln, denn insgesamt sind 4 Bereiche, die dort gespeichert werden sollen. Das sind Daten zu Laborfunden. Das kann man, ist ja intuitiv sinnvoll, ne? Also der Klassiker ist jetzt irgendwie, jemand ist zu irgendeiner Untersuchung hat oder muss zu irgendwas hin. Jetzt die Frage, kann er irgendwie Kontrastmittel kriegen? Es liegt kein aktueller Nierenwert vor, sind wir noch schnell ein Kreatinin ab. Bestimmt diesen Wert nochmal, obwohl er bereits irgendwie vor 2 Tagen bestimmt worden ist, aber dieser Wert hat gerade jetzt gar nicht vorliegt oder so. Ne? Dann gibt es Daten zu Befunden, insbesondere bildgebender Diagnostik. Und das ist nämlich das Problem. Da stand Daten zu Befunden, bildgebender Diagnostik. Jetzt steht da Befundberichte zu bildgebender Diagnostik. Und da fragt man sich ja schon, also schöner wäre ja eigentlich, nicht nur zu schreiben, dass da jemand irgendwie eine Fraktur hat, ja, so, sondern das Bild ansehen zu können. Ne? Mhm. Also wieso soll ich nur den Befundbericht reinsprechen? Eigentlich will ich doch jetzt gerade als, ich sag mal, nehmen wir mal an, ich arbeite als Radiologe und ich kann dann auf die EPA zugreifen, dann sehe ich den Bericht vom Kollegen und sage, der hat den ja toll geschrieben. Aber ich will jetzt ja sehen, steht diese Fraktur anders als vor 4 Wochen, weil der Patient jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht in der anderen Praxis ist oder aus irgendwelchen anderen Gründen jetzt halt bei mir gelandet ist. Ich will ja diesen Vergleich haben. Ne? Also ist das jetzt besser? Ist das irgendwie? Na genau. Und das ist das stört mich so ein bisschen, dass da jetzt Befundberichte draus geworden ist. Mhm. Weil was ich doch eigentlich nicht haben will, ist nachher eine PDF-Sammlung von Sachen. Sondern ja, also natürlich, wenn das nachher alles strukturiert da drin liegt, das ist schon mal besser. Aber das klingt mir wie dieses, das, was die Leute halt erstellen, ausgedruckt kriegen und dann hast du halt nachher einen digitalen Leitsordner. So.
Ja, klar.
Naja, bin ich jetzt noch nicht so mit zufrieden. Das gleiche bei Daten zu Befunden von invasiven chirurgischen etc. Maßnahmen, da wurde jetzt auch Befundberichte draus. Und da bin ich auch ganz ehrlich, da bin ich nicht so sicher, ob das so sinnvoll ist, dass das alles gespeichert werden muss. Ja, man kann natürlich verstehen, bestimmte OP-Berichte oder so will man darin vielleicht speichern. Aber das würde ja bedeuten, dass ich jeden Facharztbefund darin ablegen muss. Eigentlich, ja. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob das letztlich zielführend ist, aber das werden wir sehen. Vielleicht muss man das auch so ein bisschen ausprobieren. Und was natürlich reingehört in Dinge, die gespeichert sind, sind elektronische Arztbriefe. Soweit, so gut. Das ist der Part, den ich so ein bisschen zu kritisieren habe an dieser Änderung, die ich jetzt nicht so ganz gut nachvollziehen kann aus dem Gesundheitsausschuss. Und dann auch im Gesundheitsdatennutzungsgesetz gibt es eine Änderung, die aus meiner Sicht zumindest mehr Schaden als Nutzen bringen wird. Ihr erinnert euch sicherlich, falls ihr das Interview gehört habt, noch bei meiner Kritik, dass Krankenkassenversicherte aufgrund von ihren Daten darauf hinweisen dürfen, dass beispielsweise eine Erkrankung droht. Das wurde jetzt präzisiert, das ist gut, denn es soll nämlich nur dann geschehen, wenn ein konkretes Risiko einer Erkrankung da liegt.
Okay.
Aber zum Beispiel auch das Vorliegen einer Impfindikation. Das ist ja genau das Beispiel, was ich gebracht habe, dass unser Impfprogramm auch sehr gut ist. Aber beispielsweise, ich wiederhole jetzt einfach mal das Beispiel. Eine Leberzyste mit dem ICD 10K76.8, ja, taucht im Kapitel Lebererkrankung auf, nämlich der K76, also logisch wird also Zebererkrankung erzählt. Und genau aufgrund dessen, was ja die Krankenkasse dann vielleicht sieht, wenn die sagen, ah ja, dann müssten wir unser basierten Social Hepatitis A-Impfung empfehlen oder wenn er 50 geworden ist, bereits eine Gürtelrose-Impfung, obwohl die sonst eigentlich erst ab 60 ist. Ne? Und das sind so Dinge, da frage ich mich, ist das wirklich so, also ist natürlich auch da noch die Frage, ob es dann so gemacht wird, ja. Aber wenn das dann so rausgeschickt werden sollte, das wäre ja durchaus die Intention des Gesetzgebers, dann macht das eine unnötige Mehrarbeit, um dann Leuten zu erklären, dass all diese Empfehlungen für sie noch nicht gelten, weil das eben Maßnahmen sind, die quasi anders gedacht sind, ja, und jetzt auf ihren Fall nicht zutreffen. Die Krankenkasse aber das aus ihren Daten nicht sehen kann, sie deswegen ihnen diesen Brief geschickt hat und so. Und denke ich so, naja, wenn das so kommt, wie ich es befürchte, dann freue ich mich auf die Mehrarbeit bei der Vermittlung von irgendwelchem Gesundheitswissen. Und da wir ja auch, wie wir hier im Interview noch hören werden, es um die Gesundheitskompetenz jetzt nicht bestens bestellt ist, kann man den Leuten dann auch nicht vorwerfen, dass sie dann mit Fragestellungen in ihre Hausärztpraxis kommen.
Ja, ist ja auch ein sehr spezifischer Fall, ne? Also, ja. Da muss man
genau, aber davon gibt es ja ganz viele Varianten, ne? Wie das denkbar ist, dass unvollständige Daten zu Empfehlungen führen können, die letztlich unklar sind. Aber na gut, jetzt machen wir mal mit unserem Dauerbrenner weiter.
Yeah, eigentlich habe ich gar keine Lust mehr. Aber ich raff mich nochmal auf. Also, weil ihr ja schon treue Hörende seid, nehme ich an, dass ihr Bescheid wisst, oder gut, in den Medien wurde es ja auch breit getragen. In der letzten Episode hatten wir es ja vertont als Gedicht, fand ich ganz nett. Von ChatGPT, eine kleine Zuarbeit. Also, es geht um die Krankenhausreform und die ist ja zweiteilig, zumindest hat sie sich jetzt so zweiteilig entwickelt. Wir haben das Krankenhaustransparenzgesetz, was ja vom Bundesrat an den Vermittlungsausschuss weitervermittelt wurde, wo jetzt auch noch kein konkretes Datum vorliegt, wann der denn jetzt weiter tagen wird. Das heißt, da ist das Verfahren so ein bisschen offen. Und wir haben das KHVVG, Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz, noch was im Arbeitsentwurf sozusagen, also ja, wirklich auf Arbeitsebene schon vorliegt, wo man aber noch auf weitere Empfehlungen oder auf einen weiteren Entwurf gewartet hat, der eigentlich für Anfang Dezember angekündigt war. Jetzt ist er immer noch nicht da und man hört jetzt zunehmend aus den Quellen, aus den Kreisen auch, dass die Stimmung sich da ganz schön verschärft. Es gab unter anderem nochmal einen Briefwechsel zwischen dem NRW-Gesundheitsminister Laumann, der sozusagen stellvertretend für die im Bundesrat blockierenden Länder nochmal seine Forderungen deutlich gemacht hat, was das Krankenhaustransparenzgesetz angeht, dass ihm das eben nicht weit genug geht. Er fordert da konkret eine rückwirkende Erhöhung der Landesbasisfallwerte. Das sind also ne, die Relativgewichte der Fallpauschalen im DRG-System, also in der Krankenhausvergütung, werden eben mit diesen Landesbasisfallwerten multipliziert, um dann am Ende die abzurechnenden Entgelte für die voll- oder teilstationären Leistungen zu bekommen. Wer da weiter nachlesen will, ich habe auch nochmal einen Link in die Shownotes gepackt. Und Laumann und die weiteren Länder, die da sozusagen auf seiner Seite stehen, hauptsächlich CDU-Länder, muss man schon auch sagen, kleiner politischer Machtkampf, die fordern eine rückwirkende Erhöhung dieser Landesbasisfallwerte um 4% für 2022 und 2023 und eben eine dauerhafte und unabhängig von den jährlichen regulären Anpassungen erfolgende Erhöhung. Und Schlusssatz schreibt er, dass sozusagen für ihn kein weiterer Spielraum für Verständigung da ist, wenn nicht quasi diese Forderung erfüllt wird und auch ein konkretes Datum des Inkrafttretens dieser Forderung gesetzgeberisch festgehalten wird. Genau. Karl Lauterbach hat da in einer Mail oder in einem Brief sozusagen ja relativ, ich sag mal freundlich, aber bestimmt geantwortet, dass er das diese Anpassungssystematik gern mit in die Beratung aufnimmt von den Landesbasisfallwerten und er generell auch die Erhöhung für einen richtigen Weg hält, aber hat auf jeden Fall ausgeschlossen oder gar nicht benannt, dass diese rückwirkend erfolgen wird und hat sozusagen den 1.7. als frühestes Datum benannt. Genau, schreibt aber auch spätestens zum 1.1.25. Soweit der Stand. Was bedeutet das jetzt aber in der Gesamtschau? Also wie gesagt, es war eigentlich ein weiterer Arbeitsentwurf für das KHVVG angekündigt. Der ist immer noch nicht da. Man kommt mit dem Transparenzgesetz nicht so richtig vorwärts. Also der Ton hat sich zwischen dem Bund und Ländern schon verschärft. Ne? Und was ist das Problem daran? Dadurch, dass das Krankenhaustransparenzgesetz jetzt so nicht kommt, hat das auch so ein bisschen den Rattenschwanz, dass es die Reform allgemein nach hinten verschiebt. Eben auch, weil da ja gesetzliche Entscheidungen dranhängen, die es auch bräuchte, um auch die ganzen Berechnungsmechanismen hinsichtlich der Leistungsgruppen ja, weiterzuentwickeln, auch mit Software entsprechend zu hinterlegen und so weiter. Das heißt, um da überhaupt auch Softwarefirmen beauftragen zu können, muss es ja klar sein, dass dieses Gesetz kommt und wie dieses Gesetz kommt. Das heißt, es verzögert sich alles. Und ja, dieser Ton, der sich oder dieses Level der Zusammenarbeit, die sich ja deutlich ändert mit dem raueren Ton, der jetzt angeschlagen ist, kann es eben auch sein, dass jetzt die Bundesregierung dann Anfang des Jahres einen Gesetzentwurf quasi selber auf den Weg bringt und dann ins reguläre parlamentarische Verfahren einbringt, quasi die Länder gar nicht mehr so sehr beteiligt. Problem ist aber, dass auch das KHVVG ein zustimmungspflichtiges Gesetz ist und damit eben auch die Zustimmung durch den Bundesrat benötigt. Also ja, es ist da leider gerade etwas verfahren und also frühestens wird sich am 2. Februar 2024 der Bundesrat mit dem Transparenzgesetz erneut auseinandersetzen. Bedeutet aber, dass da zumindest vorher der Vermittlungsausschuss eingeladen werden muss. Also schauen wir mal, was jetzt so das neue Jahr bringt. Aber so langsam läuft eben auch die Zeit davon, ne? Das muss man schon auch so sagen. Genau.
Das haben wir ja schon ein paar Mal befürchtet.
Ja. Genau.
Was ist denn dein persönlicher Jahresausblick bezüglich der Krankenhausreform? Was siehst du noch
einen?
Also es gibt ja schon viele, die sagen, naja, so eine Krankenhausreform muss unbedingt kommen. Wie optimistisch
das sagen
bist
alle.
Du denn politisch?
Also,
genau. Also dass sie sich dann
trotzdem nicht mehr so,
noch
muss ich sagen.
Umreißen.
Also, ich glaube, dass man muss jetzt über deinen eigenen Schatten springen. Ne? Also jeder Vortrag, den ich letztes Jahr gehört habe oder dieses Jahr gehört habe, hat begonnen mit, wir brauchen eine Krankenhausreform. Ne? Da hat ja schon eigentlich jeder ein Interesse daran. Aber ja, jetzt geht es da eben nochmal ein paar dicke Bretter zu bohren. Und da muss einfach ein Kompromiss her. Und ich habe eher die Sorge, dass uns die Zeit so ein bisschen davon rennt. Ne? Also ja. Die Zeitspanne wird halt immer kleiner, dass das dann auch wirklich in die Umsetzung kommen kann. Gerade auch mit den anstehenden Wahlen 2024, da verändert sich die politische Landschaft ja auch nochmal und so weiter. Also das sehe ich eher als Problem. Aber vielleicht haben wir auch eine Neujahrsüberraschung oder gut, jetzt ist ja noch eine Woche. Vielleicht liegt noch was unter dem
Weihnachtsbaum. Mit Neujahr. Na gut, kommen wir mal zu anderen schlechten Nachrichten. Ich hatte Vor kurzem in Episode 116 nur als Kurznews hier drin über die Insolvenzen von Pflegediensten und APH-Betreibern in NRW. Und jetzt habe ich dazu aber in einem wirklich interessanten Artikel aus dem Spiegel mehr dazu gelesen und wollte das hier ein paar Punkte daraus einfach mal aufgreifen und zusammenfassen. Und das lohnt sich wirklich, sehr einmal hier reinzulesen. Also es gibt rund 11.700 Altenpflegeheime, gibt oder gab es in Deutschland. Und 2022 verschwanden, das war ja das, was quasi auch schon angesprochen war, so 142 Heime deutschlandweit und 431 Pflegedienste vermarkt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht so, dass sie da nicht woanders dran aufgehen können etc., aber das ist so als quasi als Background diese Zahl, denn im ersten Quartal dieses Jahres gab es wohl schon insgesamt rund weitere 200 Insolvenzen, ja, also nur ein Viertel. Das heißt, das hat sich deutlich verschärft. Und auch größere Betreiber, wie zum Beispiel Dorea GmbH mit gut 6.700 Pflegeheimplätzen, also jetzt nicht 6.700 Pflegeheim, sondern 6.700 Pflegeheimplätzen, hat dieses Jahr Insolvenz angemeldet. Und das wird dann natürlich ganz ausführlich geschrieben. Es kommen wohl mehrere Gründe zusammen. Und zum einen der Personalmangel, das ist ja ein altbekanntes Problem im Pflegebereich, wenn zu wenige Fachkräfte da sind, können nicht ausreichend Betten belegt werden. Das dient ja so auch dem Schutz der Bewohnerinnen oder PatientInnen. Aber mit jedem leeren Bett sinken eben auch die Einnahmen. Das ist, glaube ich, auch klar. Punkt 2, die Inflation. Die Kosten für Strom, Heizung, Lebensmittel etc. sind in die Höhe geschossen. Das ist ganz auch verständlich, ne? Dass das sich natürlich nicht sofort refinanziert. Und wenn da dann wenig Luft ist, weil auch wenig Einnahmen da sind, dann wird es eben schwierig, ne? Weil das Gebäude ist ja trotzdem genauso groß und muss zumindest teilbeheizt werden oder Strom wird verbraucht etc. Der dritte Punkt, wenn Pflegeheimbewohner kein Geld mehr haben und niemand, der für sie zahlen kann oder zahlen muss, vielmehr, dann springt der Sozialstaat ein. Soweit, so gut. Das ist ja auch eine sinnvolle Sache. Das dauert aber wohl auf Monate und daraus resultiert eine Finanzlücke. Sprich, wenn jetzt, ich sag mal, das Geld aufgebraucht ist und die Person aber weiter wohnt und also Anspruch auf Sozialhilfe hat, dann wird das eben entsprechend beantragt. Aber jetzt, das überrascht jetzt auch niemanden, dass das in Deutschland ein paar Monate dauern kann, bis dann da so ein Antrag bewilligt ist und dann auch Geld an den Betreiber fließt. Und das kann natürlich mal eine Summe sein, die dann offen ist zwischendrin, ja, von mehreren 10.000 Euro zum Beispiel. Und dass immer mehr APH-Bewohner, also PflegeheimbewohnerInnen und Bewohner, kein Geld haben, verwundert nicht, denn aktuell zahlt man durchschnittlich, ne? Also jetzt nicht die Luxusplätze, durchschnittlich gut 2.400 Euro pro Monat für den Heimplatz. Also hinzu, ne? Und jeder Dritte kann sich das nicht leisten, ist auf Unterstützung angewiesen. Das überrascht jetzt auch nicht. Also es ist eine ordentliche Summe. Es ist jetzt nicht nur fünf Leute pro Heim sozusagen, die da vielleicht auf Sozialhilfe angewiesen sind und dann Zuschuss brauchen, sondern das sind wesentlich mehr Personen. Und schon das ist jetzt ja nicht unbedingt Luxusleben, ne? Ich zitiere einmal auch kurz aus diesem Artikel, weil das einfach so krass ist, ne? Besonderer Ärger gilt dem Beköstigungstag, der Frage also, wie viel das Essen für die Senioren pro Tag kosten darf. Insgesamt 3,80 Euro hat ihm eine Kasse kürzlich offeriert für Frühstück, Mittag, Kaffee und Kuchen sowie Abendessen eines Pflegebedürftigen, berichtet da eine
Pflegedienstleiter. Kriegst du so im Kaffee nicht mal einen Cappuccino für, ne?
3,80 Euro pro Tag, ja. Und dann fragt, also wenn du nicht so denkst, also du kannst ja selbst noch probieren, vor 3,80 Euro kannst du dann ja mal probieren, ne? Irgendwie, jetzt komm, ich meine, der hat dir dann auch irgendwie halt gesagt, pass mal auf, wir bieten hier schon so wenig und es kostet halt irgendwie das Doppelte. Wie sollen wir das denn machen? Ja, und da gibt es dann auch irgendwie eine andere Einigung, aber 3,80 ist natürlich absurd wenig. Da kannst du schon mal davon ausgehen, dass wenn Essen da ist, dann halt schlechte Qualität hat und bei all den gestiegenen Preisen ist das, naja, das war vorher auch schon nicht realistisch, ne? Das kann man glaube ich einfach so sagen. Genau, ein letzter Punkt noch, der auch ganz relevant ist, denn seit über 20 Jahren dürfen auch private Anbieter Altenpflegeheime betreiben. Und das lockte zu Niedrigzinszeiten private Investoren und sogenannte Private Equity Firmen in das System, die durch günstige Kredite dann Heime aufkauften, expandierten und aus dem effizient, wenn man mehrere Heime betreibt, aus dieser Effizienz dann Gewinn machten. Und das ging auch auf, ne? Es sind ja schon viele Heime in Deutschland irgendwo, ja, es gibt jetzt nicht super wenige Heime, würde man sagen. Es gibt zwar zu wenig Plätze wegen Fachkräftemangel, aber Heime gibt es ja schon einige. Und diese Rechnung geht jetzt aber bei vielen Investoren eben bei steigenden Zinsen nicht mehr auf. Ne? Also mehr Geld für deine Kredite zahlen musst. Also das ist wirklich eine spannende Gemengelage und es lohnt sich wirklich, einmal den gesamten Artikel zu lesen. Wir verlinken ihn in den Shownotes.
Dankeschön.
Und auch wirklich einfach erschreckend.
Ja, das glaube ich.
So, kommen wir mal zu den Kurznews.
Genau, ich habe einfach nur ganz kurz mitgebracht, dass es jetzt, also die Versorgungsgesetze, auf die wir ja auch immer noch warten, es gab ja einen Referentenentwurf.
Ich habe mich schon gefragt, ob ich das verpasst habe.
Genau, ja. nee, nicht verpasst. Die gehen jetzt nochmal eine neue Runde. Also, auch die werden dann erst 2024 irgendwann kommen und ja, mal gucken, auch wie und so weiter, aber auch da ist nochmal Wer weiter nachlesen möchte, der Link in den Shownotes.
Genau, es gab eine News, da habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht komplett nachgelesen in den publizierten Änderungen, aber es gibt ja im praktischen Jahr beim Medizinstudium, das ist jetzt ja, wo man dann primär im Krankenhaus und in der Praxis arbeitet, um da nochmal richtig guten Einblick zu kriegen vor dem letzten Examen. Dafür gibt es eine Aufwandsentschädigung, weil man üblicherweise, naja, neben meistens mehr als 40 Stunden, die man dann so im Krankenhaus ist, eben nicht mehr schafft, noch einen Nebenjob zu erledigen, um sich sein Studium zu finanzieren, soll es eben eine Aufwandsentschädigung geben und die ist bisher gekoppelt und bedeutet, dass man maximal den BAföG-Höchstsatz kriegen darf. Das hat uns damals als Studierende natürlich schon so ein bisschen gestört. Das wurde, glaube ich, 2013 angestoßen, also vor gut 10 Jahren. Allerdings habe ich auch damals schon dafür argumentiert, dass das eigentlich nicht so schlecht ist, weil das eben dann immer mal wieder steigen wird. Und diese Summe nicht irgendwie in der Proportionsordnung selbst steht und man die dann immer wieder neu verhandeln muss, wenn die Proportionsordnung reformiert wird. Und jetzt ist es aber wohl mit dem nächsten Entwurf so geplant, dass das davon wohl entkoppelt wird. Das fände ich schade und nicht besonders hilfreich für die Studierenden, außer man schreibt halt sowas rein wie das Doppelte vom BAföG-Höchstsatz oder so, damit halt mehr als das, ich weiß gar nicht, BAföG-Höchstsatz hier.
Gefährliches Halbwissen. Okay.
812 Euro seit diesem Semester. Mhm. Genau. Wahrscheinlich auch falsch, ne? Also irgendwer wird uns korrigieren. Das nehme ich einfach raus. Genau, also das soll entkoppelt werden. Das fände ich unpraktisch, wenn es so ist. Ich bin mal gespannt, was nachher wirklich entschieden wird bezüglich der Proportionsordnung, weil das ist natürlich auch etwas, was schon sehr lange geplant, aber nie umgesetzt wurde.
Okay, ich habe noch was Schönes tatsächlich oder so irgendwie so ein bisschen gut, dass es jetzt angegangen wird. Und zwar gibt es jetzt eine Einsamkeitsstrategie. Vorüberlegungen und das einzelne Akteursgruppen, die das Thema immer wieder auf die Agenda setzen, die gibt es schon eine ganze Weile. Aber ja, jetzt gibt es sozusagen eine verabschiedete Einsamkeitsstrategie, wo auch nochmal dezidiert Maßnahmen formuliert werden. Genau, das finde ich jetzt, also finde ich auch gut, jetzt gerade im Hinblick, ne, auch auf die anstehenden Weihnachtstage, wo, glaube ich, für manche Personen auch das Thema Einsamkeit nochmal sehr präsent sein kann, nicht muss. Auf jeden Fall finde ich das gut, dass da ein Schritt gegangen wird, wie dann die Umsetzung und so weiter erfolgt. Das wissen wir natürlich nicht, aber immerhin schon mal besser als nichts. Genau. Und die entsprechenden Links zur GMP Nummer 17 und 21 findet ihr auch in den Shownotes, wenn ihr da mal hören wollt, was wir, also ich nicht, ich war da noch nicht dabei, was Pascal und Philipp vor ein paar Jahren dazu gesagt haben. Ja.
Genau, vor 5 Jahren haben wir nämlich darüber berichtet, dass in Großbritannien jetzt ein Ministerium gegen Einsamkeit gibt. Dazu haben wir damals berichtet in GMP 17 und das ist, naja, 5 Jahre nach UK ziehen wir nach mit jetzt nicht einem Ministerium oder Staatssekretär oder sonst irgendwas, aber immer noch Strategie. Langsam. Mhm. Ein letzte Kurznews von meiner Seite, eine Leseempfehlung und zwar 1374 Days My Life with Long COVID ist ein freizulesender und sehr bedrückender Einblick und grafisch total stark aufgebreitet in das Leben mit Long-Covid von einer Person, die das bereits, ach, ich glaube, es war März 2020 oder so, auf jeden Fall früher 2020, also direkt zu Beginn erwischt hat und seitdem diverse Probleme mit sich herumträgt und die ist, naja, quasi die Person, die man anstellt, um Artikel grafisch aufzubereiten, also Grafikdesigner, Informationsdesignerin. Okay. Und dementsprechend hat sie auch diesen Artikel quasi selbst sehr gut dargestellt und dass es einfach macht Spaß zu lesen, aber es ist gut zu lesen und total hilfreich und einfach krass, was sie so erleidet und durchlebt und das macht das nochmal sehr plastisch, was unter dem sind ja zum Glück, muss man ja sagen, nicht so viele Menschen betroffen dauerhaft in der Ausprägung auch wie diese Person, aber für die betroffen sind, ist es eben doch eine wirklich lebensverändernde Sache und damit kann man sich mit dem Artikel sehr gut einfinden. Deswegen eine Leseempfehlung. Schön zu Weihnachten, was besinnlich ist und so.
Ich weiß jetzt nicht, wie ich
eine schöne
Übergang
Veranstaltung ankündige.
Nein, falls ihr noch vielleicht was braucht, ein kleines Geschenk für unter den Weihnachtsbaum. Ich habe noch eine Veranstaltungsempfehlung und zwar das Therapia-Festival. Das wird auch, also 2023 in diesem Jahr das erste Mal stattgefunden, wird es auch 2024 geben. Vom 6. bis zum 8.9. Da geht es eben darum, quasi die Zukunftsfachberufe interdisziplinär zusammenzubringen und da in lockerer Atmosphäre draußen und mit Musik und Workshops und so weiter gewisse Aspekte der Zukunft der Gesundheitsfachberufe zu diskutieren. Ja, Link ist in den Shownotes dazu. Da gibt es jetzt schon die Tickets, wer noch Weihnachtsgeschenke sucht.
Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so weit vorausgeplant.
Na, bei Festivalkarten muss man immer schnell
recht,
sein.
Hast du recht, hast du recht. Ja gut, dann lass uns mal zum Interview gehen.
Mhm. Wir haben ein Interview geführt zu Gesundheitskompetenz allgemein und zur unabhängigen Patientenberatung in Deutschland und haben das Interview geführt am 12.12., das muss man dazu sagen, weil sich direkt einen Tag später noch was ergeben hat, was wir hier natürlich direkt auch noch als Update voranschieben wollen sozusagen. Denn am Mittwoch, den 13.12., wurde die UPD-Stiftung als rechtsfähig ernannt in Berlin. Das ist hilfreich. Und jetzt sind zwei Personen als Interimsvorstände benannt worden, und zwar Stefan Edgethorn und Bettina Gottschalk oder Gottschalk. Und gleichzeitig gibt es die offizielle Ausschreibung für den Stiftungsvorstand. Also wenn ihr euch noch bewerben wollt, dann haut in die Tasten. Und ansonsten jetzt ab zum Interview mit Marcel Weigand.
Ja, Marcel Weigand hat uns auf Grundlage unserer Berichte über die unabhängige Patientenberatung und das geplante BIPAM, Bundesinstitut für Prävention und Aufklärung in der Medizin, geschrieben und auch auf einen Artikel dazu von ihm aus dem Tagesspiegel Background verwiesen. Den packen wir natürlich in die Shownotes. Und dieser Artikel trägt den Titel Viele Angebote, wenig Systematik und beschreibt ganz gut den Info- und Angebotsdschungel im deutschen Gesundheitswesen. Er selbst ist heute unser Gast. Er ist Berater und Dozent und noch bis Jahresende Leiter Kooperation und digitale Transformation der UPD und ja damit auch ein kleiner Teil des Dschungels. Herzlich willkommen, Marcel Weigand. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Genau. Apropos Dschungel, ich habe ja schon mal die Heizung aufgedreht und meine Monstera und meine Palmen rausgeholt, damit ich auch jetzt hier im Dschungelfieber bin. Genau, wir wollen uns ja heute so ein bisschen gemeinsam durch das Dickicht schlagen. Und ja, meine erste Frage zielt auf die Gesundheitskompetenz, denn die braucht es ja, um gesundheitsbezogene Informationen lesen, verstehen und anwenden zu können. Und in der deutschen Bevölkerung, zumindest laut aktueller Studienlage, ist die ja nur so mäßig ausgebildet, sagen wir es mal so, und hängt auch viel von Bildungs- und sozialem Status ab. Was wären denn aus deiner Sicht so geeignete Maßnahmen, Gesundheitskompetenz zu verbessern? Also insbesondere natürlich auch diese navigationalen Aspekte.
Ja, genau. Es gibt ja ganz unterschiedliche Dimensionen von Gesundheitskompetenz. Es gibt ja auch die digitale Gesundheitskompetenz. Die ist ja sogar noch schlechter ausgeprägt als die, in Anführungsstrichen, analoge Gesundheitskompetenz. Bei der ist es ja so, dass sogar 3 von 4 über eine geringe digitale Gesundheitskompetenz verfügen. Aber navigationale Gesundheitskompetenz ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache, gerade in unserem sehr hochkomplexen Gesundheitswesen. Wo muss ich mich eigentlich hinwenden? Wo kann ich wie behandelt werden? Diese ganzen Fragen, die sind nicht ganz einfach für Menschen, für Laien, die sich eben ansonsten nicht so intensiv mit dem Gesundheitswesen beschäftigen. Ja, und zu der Frage, was kann man da machen? Also ich bin immer ein Freund davon, dass man das von zwei Seiten sich anschaut. Einmal, dass wir sagen, wie können wir Patienten unterstützen? Wie können wir sie mit Informationen über das Gesundheitswesen aufschlauen? Wie können wir Patienten quasi ja auch ein Stück weit an die Hand nehmen an unterschiedlichen Stellen? Sei es, dass sie beim Arzt eben nicht nur mitgeteilt bekommen, was jetzt die Therapie ist, sondern auch hier eingebunden werden, aufgeklärt werden über, was weiß ich, Wirkweise von einem Medikament oder Ähnlichem. Aber auf der anderen Seite, und das finde ich, wird im deutschen Gesundheitswesen viel zu wenig beachtet, kann man sich auch um die Gesundheitskompetenz bemühen, indem man das System an sich vereinfacht, indem man dafür sorgt, dass die Komplexität reduziert wird und nicht noch erhöht wird. Und das erleben wir an ganz vielen Stellen im Gesundheitswesen, ja, ob es eine Antragstellung ist oder Ähnliches. Oder nehmen wir auch die digitalen Anwendungen, ne? Also man kann natürlich einen Registrierungsprozess so aufwendig machen, dass es irgendwie nur noch Menschen mit einem IT-Studium schaffen, sich bei irgendeiner digitalen Anwendung anzumelden. Oder man bricht es eben so runter. Und das gilt für Strukturen, Prozesse und natürlich aber auch für digitale Anwendungen.
Ja. Marcel, du kritisierst in deinem Artikel ja auch die scheinbar unregulierte und beständig wachsende Anzahl von Beratungsangeboten im deutschen Gesundheitswesen. Du hast ja selbst gerade auch gesagt, dass das natürlich eine Maßnahme ist, ne, um Gesundheitskompetenz zu verbessern, dass es da eben entsprechende Beratungsangebote gibt. Aber was wäre denn deiner Meinung nach eine Maßnahme, um, bleiben wir mal in diesem Bild, Wege aus diesem Dschungel zu markieren? Also wie man dieses nicht nur das Gesundheitssystem dickicht, sondern auch dieses Beratungsdickicht dann vielleicht findet.
Ja, also in dem Artikel im Tagesspiegel habe ich ja in 8 Schritten beschrieben, wie man sich dem annähern könnte. Ich glaube, im ersten Schritt wäre es wichtig, erstmal für Transparenz zu sorgen. Ja? Also es haben unterschiedliche Einrichtungen. Eine frühere UPD hat auch mal versucht, hier im Wiki, ich sag mal, sowas wie einen Überblick zu schaffen über die ganzen Beratungs- und Informationsangebote. Das ist kaum zu schaffen. Das ist vor allem auch nichts, was man einmal macht. Das verändert sich ja auch laufend. Ne? Also ob es Telefonnummern, Adressen oder was auch immer ist.
Ja.
Es kommen ja auch immer wieder neue Beratungseinrichtungen dazu. Also nehmen wir zum Beispiel die EUTB, die ja kaum jemand kennt, aber mit mehreren hundert Beratungsstellen deutschlandweit seit Jahren.
Wofür steht es?
Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung.
Ah, okay.
Und
danke.
Genau.
Schön, was und gelernt hier.
Ja. Ja, danke für den Hinweis. Genau. Ja. Aber das zeigt eben, dass es auch noch nicht so bekannt ist, ne? Obwohl es seit mehreren Jahren inzwischen gibt und mehrere hundert Beratungsstellen deutschlandweit hier existieren. Und genau aus diesem Grund, weil selbst Insidern wie euch viele Dinge gar nicht bekannt sind, wie sollen dann, ich sag mal, Patienten, Bürger davon wissen? Und aus meiner Sicht ist eben das allererste erstmal Transparenz zu erzeugen über das, was es gibt. Und im nächsten Schritt wäre aus meiner Sicht sinnvoll zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Was ist eigentlich das Zielbild an einem von einem Gesundheitswesen, das über ein gutes Informations- und Beratungsangebot verfügt? Ja, also was wollen wir eigentlich erreichen damit? Und dann kann man sagen, okay, was haben wir alles und was bräuchten wir aber, damit dieses Zielbild erreicht wird? Und ich glaube, wenn wir dahin kämen, das so ein bisschen analog eigentlich zur Entwicklung der Digitalstrategie, die ja im März vorgelegt wurde. Ich fand den Prozess sehr, sehr gut. Da wurde ja in 8 Foren das Ganze erarbeitet. Und ich glaube, so eine Strategie für Beratung und Information im Gesundheitswesen, die wäre auch gut als Zielbild. Und dann könnte man im nächsten Schritt tatsächlich damit beginnen, ich sag mal, mit dem Auf- und Umbau von Informations- und Beratungseinrichtungen. Dann würde man natürlich auch sehr schnell erkennen, dass wir Doppelstrukturen haben, dass wir Überschneidungen haben. Und dann hängt das natürlich auch von den Akteuren im Gesundheitswesen ab, ob sie bereit sind, auch, ich sag mal, bestimmte Dinge nicht mehr doppelt zu machen. Ne? Also manchmal ist es, glaube ich, einfach der Anspruch, dass jede der 96 Krankenkassen eine eigene Broschüre zum DMP Brustkrebs herausbringen will, aber unbedingt effizient und der Übersicht dient es nicht, ja, wenn es schon eine gute vom IQWiG gesundheitsinformation.de oder auf Gesundbund beispielsweise im nationalen Gesundheitsportal gibt. Und am Ende steht natürlich dann auch wiederum dieses ganze Angebot für Patienten gut zugänglich zu machen. Und für mich wäre der ideale Ort dafür eigentlich das nationale Gesundheitsportal, wo man eben zentral dann datenbankgestützt als Patient suchen könnte, ich sag mal, nach bestimmten Begriffen, auch ja, vielleicht wenn es jetzt Indikationen betrifft, nach bestimmten, ich sag mal, wenn es um eine Selbsthilfegruppe geht für eine seltene Erkrankung oder was auch immer. Ja?
Ja.
Also dass ich da einfach die Möglichkeit habe, an einem zentralen Ort wirklich auch alle Informationen, Beratungsangebote zu finden. Und das fände ich schon sinnvoll, bevor man jetzt immer weitermacht. Ne? Es soll ja das BIPAM, das soll sich ja auch um Aufklärung der Patienten kümmern, das neue Präventionsinstitut.
Ja, dann, das müsste sowas dann schon bündeln, ne?
Genau, 1000 Gesundheitskioske sollen kommen und so weiter. Also es kommt immer noch mehr dazu, ohne dass eigentlich irgendjemand die Gesamtübersicht hat. Und das macht aus meiner Sicht einfach keinen Sinn. Also einmal aus Kostengründen und es dient einfach auch nicht den Patienten.
Ja, vielleicht ganz kurz hier so als Randnotiz. Wir hatten jetzt neulich gerade eine sehr gute Fortbildung zu sozusagen lokalen Hilfsangeboten für obdachlose Personen, ja, also jetzt quasi für Ärzte und Ärzte, ne? Also wo kann man Leute hin verweisen, was für Hilfestellungen gibt es. Ich habe gerade eben nochmal reingeguckt und es sind 10 Adressen, ja, und davon kannte ich irgendwie ungefähr 4 vorher, ne? Also selbst da ganz lokal gibt es total viele unterschiedliche Beratungsangebote, Hilfetelefone und Hilfestellen und hier eine E-Mail-Adresse und da eine Telefonhotline und das ist jetzt hier nur eine Untergruppe von Personen, ne, der man irgendwie helfen kann. Also auch das zeigt nochmal so ganz, also ich meine, das war total toll, da nochmal so einen Einblick zu kriegen, auch Dinge, die man jetzt so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat, die das nochmal so ein bisschen quasi eröffnet zu kriegen, wo man noch Unterstützung holen kann. Aber das zeigt ja auch schon genau dieses Problem. Wir haben das ja auch im Podcast immer mal wieder kritisiert, dass es da zu wenig gebündelte Informationen gibt, ne, sondern auch jetzt gerade Informationen der Corona-Pandemie haben wir ständig gesagt, ne, also dass das irgendwie so verhackstückt ist, ne, auf allen möglichen Seiten, statt das irgendwie zu bündeln. Hat uns gar nicht gefallen, deswegen vielleicht noch diese kurze Nachfrage. Gibt es denn auch irgendwas, du hast es jetzt so ein bisschen angekündigt, was du denn streichen würdest? Also würdest du irgendwo sagen, das sollte man lassen und lieber mit was anderem bündeln? Oder ist das jetzt hier ein bisschen zu dreist?
Naja, also ich würde sagen, also vielleicht nichts abschaffen, aber wenn man jetzt was neu schafft, also Wolf Rosenbrock hat das ja sehr schön in eurem letzten Podcast auch dargestellt. Also ich glaube, dass es zum Beispiel sinnvoll ist, dass man gesundheitliche Aufklärung quasi aus einer Absenderschaft heraus zukünftig vornimmt und nicht eben diese Aufteilung in übertragbare, nicht übertragbare Erkrankungen. Das wäre zum Beispiel sowas, wo ich sagen würde, das ist schon absehbar, dass das irgendwie nicht so sinnvoll ist. Streichen direkt nicht. Ich finde es nicht gut, irgendwie immer diese so Verbotsdiskussion auch eher eigentlich Patienten, aber auch Heilberufe aufzuklären, wie sie denn Gesundheitsinformationen nutzen und wie sie vor allem gute Informationen von nicht so guten Informationen unterscheiden können. Da gibt es ja viele Checklisten, haben da bei der UPD was erstellt, Verbraucherzentralen etc. Das würde ich eher sagen, dass man dafür sorgt, dass in der Bevölkerung noch mehr Wissen darüber herrscht, woran kann ich eigentlich gute Gesundheitsinformationen erkennen, ja? Und das vielleicht auch überträgt auf Social Media, ja, weil ich sag mal, diese Checklisten, die es da alle gibt, die sind vielleicht noch nicht so geeignet, um jetzt tatsächlich irgendwelche Reels auf Instagram zu beurteilen, ne? Die aber auch schon oftmals deutliche Gesundheitsaussagen treffen.
Ja, und du hast ja jetzt auch so ein bisschen mitklingen lassen, es gibt ja auch die professionelle Gesundheitskompetenz, ne? Also sind wir überhaupt quasi im professionellen System gut aufgestellt, was auch das Finden und Anwenden von Informationen angeht. Das finde ich auch immer nochmal auch eine spannende Komponente, aber führt vielleicht zu weit weg. Ich würde jetzt gerne das Stichwort Transparenz nochmal aufgreifen und natürlich irgendwie als hier Podcast-Krankenhausbeauftragte fällt mir das Transparenzgesetz dazu ein, was ja jetzt, weiß ich nicht wann, irgendwo im Vermittlungsausschuss versinkt. Vielleicht schauen wir mal. Genau. Ich fand daran aber auch spannend an der Debatte, dass dann Transparenz von einigen Akteuren irgendwie gefühlt doch nicht so gewünscht ist. Oder es braucht natürlich auch wirklich treffende, niedrigschwellig verständliche Parameter, um wirklich auch Mehrwert für Patientinnen bieten zu können. Also was jetzt zum Beispiel Fragen der Qualitätsbemessung angeht oder was bedeutet das denn jetzt, wenn eine Mindestmenge erfüllt wird oder eben nicht? Und auch die Frage der Qualitätsbemessung ist natürlich schwer zu beantworten oder wird sehr unterschiedlich beantwortet. Hast du denn einen Vorschlag, wie Qualität medizinischer oder gesundheitsbezogener Versorgung bestenfalls niedrigschwellig abgebildet werden kann, um eben wirklich eine gute Entscheidungsgrundlage für Patientinnen zu bieten?
Ja, ich habe mich ja sehr intensiv damit beschäftigt. Ich war ja 9 Jahre lang bei der Weißen Liste, habe dort die Krankenhaussuche weiterentwickelt und habe mich natürlich ja auch viel mit Versorgungsforschern ausgetauscht. Auch es gibt ja durchaus Literatur und auch sowas wie Evidenz dazu, vor allem im angloamerikanischen Bereich. Wir müssen eigentlich Informationen dargestellt werden, dass sie verstanden werden. Und es kann einem gefallen oder nicht, aber es ist letzten Endes so, dass man Informationen sehr stark aggregieren muss. Vor allem, wenn es eben, also nehmen wir mal im 50-Kilometer-Umkreis von Düsseldorf gibt es über 130 Kliniken, die Brustkrebs behandeln. Davon erfüllen aber eigentlich nur 1/5 die Kriterien eines zertifizierten Brustkrebszentrums. Also das heißt, ein Großteil der Kliniken ist eigentlich nicht ausreichend spezialisiert. Das gilt für andere Bereiche auch. So, und wenn ich jetzt aber als Patient einfach in der Krankenhaussuche, zum Beispiel Brustkrebs-OP, wenn ich hier nach Kliniken suche und ich bekomme dann 134 Kliniken angezeigt, dann bin ich nicht dazu in der Lage, mit verschiedenen Qualitätsdimensionen. Ne? Wir haben ja dann die Fallzahlen, wir haben Ausstattung, wir haben die Ergebnisse der Qualitätssicherung und so weiter. Diese ganzen, die wiederum einzelne Indikatoren beinhaltet, diese ganzen Informationen wirklich zu erfassen und zu vergleichen, das gelingt nicht. Da hat die Hochschule Hannover mal auch eine Untersuchung zugemacht mit Medizinstudierenden immerhin. Und da ist vielen nicht gelungen, bei nur 5 Kliniken für eine Indikation die beste Klinik auszuwählen. Das ist einfach eine totale Überforderung. Deswegen braucht man hier eine stark aggregierte Darstellung. Und es kann ja dann immer noch die Möglichkeit geben, dass man dann die ganzen Detailinformationen abrufen kann. Ne? Also Drill Down nennt man das, dass ich dann quasi sowas habe wie, ne, also Klinik ist jetzt, ich sag mal, 5 von 5 Sternen erfüllt die Klinik für meinen Behandlungswunsch. Und ich kann dann aber noch genau mehr angucken, wie waren denn die Fallzahlen, wie ist die apparative Ausstattung, wie ist die personelle Ausstattung und so weiter. Das muss natürlich weiterhin gegeben sein. Aber für das Gros der Patienten und ich würde auch behaupten, für das Gros der Einweiser, die gar nicht so viel Zeit haben, ist das eigentlich was ganz Wichtiges. Und das ist meiner Meinung nach beim Krankenhaustransparenzgesetz vergessen worden, als diese letzte Meile. Es geht im Grunde genommen nur um die Daten. Und das ist eigentlich seit 2005, seitdem es ja die Qualitätsberichte gibt. Und meiner Meinung nach gibt es schon jetzt ausreichend Daten, um Patienten in eine spezialisierte Klinik zu führen. Also wenn man in die weiße Liste guckt, dann finde ich dort alle Informationen, die ich brauche, um jetzt schon Patienten in die geeignete Klinik zu bringen. Deswegen viele, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, haben sich auch so ein bisschen die Augen gerieben, als das Gesetz kam, weil aus meiner Sicht ist also alter Wein in neuen Schläuchen an der Stelle wirklich auch richtiger Begriff, denn es ist wenig Neues und ich glaube, man hat keinen Gefallen der Qualitätstransparenz damit getan, dass man sie hier ein Stück weit instrumentalisiert für eine Krankenhausstrukturreform, ne? Also so als Vorschaltgesetz. Dafür ist, finde ich, Public Reporting eigentlich zu wichtig, als dass das jetzt nur die Funktion erfüllt, die Länder unter Druck zu setzen, damit sie bei der Krankenhausreform zustimmen. Ansonsten, ja, gibt es ein Portal mit Daten, die zeigen, wie schlecht bestimmte Kliniken sind, obwohl es diese Daten schon längst gibt und sie aber kaum jemand nutzt oder beachtet.
Ja, ist ja auch eine spannende Frage, würde die dann, also würde das wirklich so viele Entscheidungen für irgendetwas beeinflussen? Ne? Also gucken dann Leute wirklich da drauf im Sinne von einer informierten Krankenhausentscheidung oder zählt nicht doch das, was jetzt halt auch zählt, weil die Daten so unverständlich sind, dass man halt auf Erfahrungen anderer Personen vertraut, ne, die sich da gut behandelt gefühlt haben. Also
das ist definitiv ja so der Fall, ja. Also wir haben dazu ja auch mal eine Untersuchung gemacht mit einem Versorgungsforscher. Es ist so, also Verwandte, Bekannte und letzten Endes auch der Hausarzt, die Hausärztin oder die einweisenden Ärzte, das ist für die meisten Patienten das Maßgebliche, ja.
Dazu haben wir übrigens nur so als Randnotiz auch mal einen interessanten, ich glaube, MUX vorgestellt, ne, dass tatsächlich Leute auch besser behandelt werden in Kliniken, wenn sie jemanden, den einweisenden Arzt kennen, sozusagen, oder die Ärzte. Aber na gut, wir führen ein bisschen raus hiervon. Kommen wir mal zum Elefanten im Raum, beziehungsweise Dschungel. Du bist ja noch Teil der UPD, die letzte Woche ihre Beratung eingestellt hat, wenn wir das richtig verfolgt haben. Wir haben regelmäßig über die Dilemmata bei der Neuaufstellung berichtet. Was hältst du denn jetzt von der im Gang befindlichen Stiftungslösung?
Also grundsätzlich ist das Ziel der Ampel ein gutes, nämlich die UPD dauerhaft als Organisation im deutschen Gesundheitswesen einzurichten. Und das wird ja mit diesem Gesetz auch verfolgt. Also erstmal mit dem positiven Anfang, das ist auf jeden Fall gut. Und ich glaube auch, dass eine Stiftung von der Rechtsform her dafür geeignet ist. Es gab in der Diskussion ja oftmals auch, bleibt man bei einer gemeinnützigen GmbH oder was soll es denn für eine Rechtsform sein? Also ich glaube, Stiftung wird schon als etwas stabiler angesehen. Ja? Also einige Abgeordnete sprachen immer davon, ja, so eine GmbH, die kann man irgendwie sehr schnell auch wieder auflösen. Das ist bei einer Stiftung irgendwie so nicht der Fall. Also grundsätzlich das Ansinnen, die UPD eben nicht alle 7 Jahre auszuschreiben, ne? Dass eben, ich sag mal, dieser Brain Drain, der jetzt entsteht, dass der nicht alle 7 Jahre entsteht. Ne? Das ist ja auch wirklich überhaupt nicht effizient und es dauert dann auch ein paar Jahre, bis so eine UPD wirklich wieder komplett aufgebaut ist und Patientenberater werden ja quasi auch in der UPD ein Stück weit ausgebildet. Ne? Also die kommen ja nicht dahin und können schon alles, was man als Patientenberater können muss, selbst wenn man Jurist, Apotheker, was auch immer ist. Deswegen finde ich das grundsätzlich gut. Insgesamt muss man sagen, dass es natürlich etwas spät war, im Frühjahr das Gesetz dann erst zu verabschieden. Im Gesetz steht ja auch drin, die neue UPD soll zum 1. Januar die Beratung bereits aufnehmen. Das ist ja völlig absurd beim momentanen Stand. Also sie ist ja noch nicht mal offiziell gegründet derzeit. Ich glaube aber, dass das trotzdem jetzt auch einigermaßen schnell gehen kann, wenn es eben dann bald auch den Vorstand gibt oder einen Interimsvorstand, wird es ja wahrscheinlich erstmal geben, der Voraussetzung ist, damit man die Stiftung auch gründen kann. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass es jetzt endlich soweit ist, dass man soweit ist, dass man eine Stiftung gründen kann. Die Satzung wurde ja erstellt. Aber das Ganze hat einen großen Webfehler und alle Patientenorganisationen, auch selbst die Krankenkassen, der GKV-Spitzverband, haben die letzten Jahre immer wieder dafür geworben, dass die UPD möglichst neutral finanziert wird. Und das halte ich für einen großen Fehler, dass man sich nicht die Mühe gemacht hat, hier andere Finanzierungsmöglichkeiten in Erwägung zu ziehen. Aus meiner Sicht wäre das Neutralste gewesen über den Gesundheitsfonds, so wie zum Beispiel der § 92a, also die Evaluation des Innovationsfonds, die wird auch aus dem Gesundheitsfonds finanziert. Das wäre eine ganz neutrale Sache. Und da wäre das nicht passiert, was jetzt passiert ist. Der GKV-Spitzenverband hat ja dann kurz vor der Sommerpause gesagt, also UPD-Stiftung, nee, machen wir nicht. Der Verwaltungsrat hat dann also vor der Sommerpause das abgelehnt, die UPD als Stiftung zu errichten. Dann gab es Gespräche mit dem BMG und dann, ja, wurden letzten Endes ja auch, ich sag mal, Zugeständnisse gemacht und die Situation ist eingetreten, vor der alle gewarnt haben, dass man sich hier ein Stück weit erpressbar gemacht hat. Und ja, jetzt ist die Satzung vom GKV-Spitzenverband erstellt und ich glaube, inzwischen ist sie auch finalisiert, dass der GKV-Spitzenverband hier als, ja, ich sag mal, Bock zum Gärtner gemacht wurde und eben weil er der Gründer ist, auch die Satzung erstellen musste, ist natürlich auch von der ganzen Anmutung her irgendwie doch schwer zu vermitteln. Ja, auch wir haben in der Vergangenheit erlebt bei der UPD, dass Patienten angerufen haben und wissen wollten, wie die UPD finanziert wird und dann aufgelegt haben, wenn sie erfahren haben, dass es über die Krankenkassen finanziert wird. Ja, also ich halte es nach wie vor für einen Fehler und ich weiß nicht, ob man vielleicht irgendwann in den nächsten Jahren einfach nochmal dran kann und hier eine Änderung herbeiführt und sagt, wir finanzieren das ganz neutral aus dem Gesundheitsfonds und nicht mehr über den GKV-Spitzenverband. Ich glaube, das wäre gut, das wäre für die UPD gut, weil sie sich dann, ich sag mal, in der Öffentlichkeit anders darstellen kann und nicht immer so dieses große Fragezeichen bleibt. Also wenn ihr von den Kassen finanziert werdet, dann reden die Kassen doch da bestimmt auch mit rein. Ja, so. Und da gibt es zwar, ich sag mal, viele Mechanismen, die dann auch in dieser Stiftung dazu führen, dass das eben nicht der Fall sein wird. Aber nach außen hin ist die Anmutung einfach immer da.
Ja, genau. Das ist ja
wirklich unabhängig, ne?
Haben wir ja schon auch kritisiert und gesagt, dass wir das auch nicht so schick gelöst führen. Das ist natürlich jetzt auch der Nachteil, ne? Der Stiftungslösung, dass sich das eben nicht so leicht nochmal ändern lässt. Aber na gut, das ist vielleicht ein anderes Thema, davon kommen wir jetzt mal weg. Wir haben uns ja schon genug drüber beklagt. Wir haben ja auch schon kritisiert, dass dieses sehr späte Prozedere auf jeden Fall nicht zu einem reibungslosen Übergang führt, wie du gerade auch schon gesagt hast. Und dass das natürlich auch bedeutet, dass möglicherweise wirkliches institutionelles Wissen verloren geht. Hast du einen Überblick, was deine, naja, bald Ex-KollegInnen denn bald machen? Also wenn sie jetzt konsequenterweise bei der UPD gekündigt sind und nicht direkt quasi weitermachen können in einer neuen Institution?
Ja, also einige haben sich natürlich in den letzten Monaten schon umgeschaut und haben was anderes gefunden. Es gibt aber auch viele, die jetzt bis zum Schluss geblieben sind, auch ein Stück weit in der Hoffnung, dass die vielen Versprechen, auch zum Teil Zusagen eines reibungslosen Übergangs auch wirklich in die Tat umgesetzt werden. Ja, es ist ein bisschen schwer zu ertragen, diese Abschiedsmail der Mitarbeiter, die fast täglich reinkommen, die aufgrund ihres Resturlaubs den letzten Arbeitstag haben und sich verabschieden und wirklich sagen, ich habe hier so gern gearbeitet, ich verstehe das Ganze gar nicht, warum wir jetzt nicht einfach weiterarbeiten können. Und uns wurden so viele Versprechungen gemacht und es wurde nicht eingehalten. Also selbst im Juli gab es hier noch Gespräche mit der zuständigen Staatssekretärin, die dann Übergangslösungen aus sich gestellt hat. Das ist schon, also ja, ich würde sagen, viel Verdruss, ja, Politikverdrossenheit passt schon bei einigen. Das ist wirklich enttäuschend. Ne? Und einige sagen halt auch, also wie kann das sein, dass so ein sozialdemokratisch geführtes Ministerium jetzt hier die Entlassung von 120 Mitarbeitern ja verursacht, kann man sich drüber streiten, aber zumindest nichts wirklich dagegen, genau, in Kauf genommen hat, nichts dagegen aktiv gemacht hat. Ja
genau, wir haben, das ist auch jetzt nicht überraschend, wer den Podcast hört, habe ich auch immer so berichtet, dass ich und wir das auch für eine, ja, politisches schon so ein bisschen Versagen halten, ne, wie das da gelaufen ist. Also das ist einfach, man kann das natürlich so lösen, aber dann muss man halt andere Übergangsfristen planen, ne? Gerade wenn das sozusagen absehbar war, dass das nicht so gut läuft. Aber na gut, das hat sich jetzt, ja, jetzt läuft der Prozess so, wie er läuft und wir hoffen einfach, dass es dann insgesamt doch zu einer guten Neulösung kommt. Wie geht es denn für dich jetzt weiter? Jetzt hast du von den ganzen Kolleginnen erzählt, die Abschiedsmails schreiben. Vielleicht hast du ja für dich schon einen Plan, wie es weitergeht.
Ja, also ich gucke mir natürlich auch an, wie sich das entwickelt mit der neuen UPD und arbeite schon seit einiger Zeit auch nebenberuflich als Dozent an der Apollon-Hochschule, werde das vielleicht ausbauen und ich führe da einige Gespräche, bin aber noch nicht so ganz sicher, ob das so in die Richtung Freiberuflichkeit als Berater, als Dozent geht oder in irgendein Anstellungsverhältnis. Das wird sich wahrscheinlich erst im neuen Jahr dann herausstellen.
Ja, aber es ist wirklich Wahnsinn, ne? Und ich habe so ein bisschen Sorge auch jetzt nochmal zurückführend auf das BIPAM, ne? Also wenn das RKI jetzt so zerschlagen wird, da habe ich echt Sorge, dass da genau das Gleiche passiert, ne? Dass quasi da dieser ganze, also ich hoffe nicht, aber dieser ganze Strang an Mitarbeitenden, die sich da mit nicht übertragbaren Erkrankungen super gut auskennen, da super viele Forschungsprojekte und Kooperationen am Laufen sind, dass das halt nicht so gut überführt werden kann, wenn dann so eine neue Institution da ist.
Ja, und das Gleiche gilt ja auch für die Gematik. Auch da weiß man ja nicht so ganz genau, wie die Umstrukturierung dann in die neue Digitalagentur stattfinden wird. Ne? Also ja. Auch da ist zu befürchten, ähnlich wie bei den Gesundheitskiosken, auch da ist ja vorgesehen, Finanzierung über die Krankenkassen, dass sie aus ihrer Sicht völlig nachvollziehbar ja auch wieder ihren Einfluss geltend machen. Ja. Und deswegen, also ich weiß nicht, warum man sich da nicht beratungsoffen zeigt und wirklich darüber nachdenkt, ob Gesundheitsfonds nicht eine viel sinnvollere Finanzierungsform ist als immer über die gesetzlichen Krankenkassen. Das macht es aus meiner Sicht deutlich komplizierter und vor allem abhängiger.
Gut, jetzt vielleicht hast du noch was du loswerden möchtest. An dieser Stelle, wir stellen die Frage immer ganz am Ende. Gibt es noch was du sagen möchtest? Vielleicht finden wir ja noch irgendwie ein bisschen einen positiveren Abschluss. Das ist immer unser Ansporn.
Ja, mal Depri aus dem Jahr scheiden.
Ja. Genau.
Nein, also abgesehen von diesem grundsätzlichen Webfehler sind die Voraussetzungen, glaube ich, sehr gut für die neue UPD. Es ist, glaube ich, sinnvoll und gut, dass die Patientenorganisationen hier eine sehr große Rolle spielen im Stiftungsrat. Mit 7 Stimmen, das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine grundsätzlich gute Voraussetzung für einen guten Start der neuen UPD. Und ja, ich wünsche mir natürlich vor allem für alle Kolleginnen und Kollegen der UPD, dass sie entweder in der neuen UPD oder irgendwo sonst einen guten Arbeitsplatz finden und ja, dass wir da vielleicht in einem Jahr nicht mehr mit ganz so viel Groll draufschauen.
Ja, das wünschen wir auch.
Wunderbar. Ja. Dann danken wir dir ganz herzlich für deine Zeit.
Ja, genau. Danke auch. Hat Spaß gemacht und dann bis bald.
Auf bald.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Tschüss.
Ja, ein schönes Interview habt ihr da geführt. Gleichzeitig merke ich auch so ein bisschen, es wird eine lange Episode. Ja. Insofern halte ich jetzt nicht so lange auf. Pascal, was hast du an Medizinmucks mitgebracht?
Jedes Jahr vor Weihnachten gibt es die BMJ Christmas Edition, so auch in diesem Jahr. Da gibt es die schöne Studie Effect of Chair Placement on Physicians' Behavior and Patient Satisfaction Randomized Deception Trial. Das
finde ich sehr interessant.
Das ist wirklich sehr schön, nicht nur wegen dieses Wortes, sondern auch wegen natürlich wie immer einigen anderen Sachen, also der Aufbereitung etc. Und wir schauen einmal rein, was die Studienautoren denn gemacht haben. Also das Ziel war erstmal herauszufinden, ob die Stuhlposition, es geht jetzt hier um KrankenhauspatientInnen, KrankenhausärztInnen, einen Effekt hat auf die Länge, also die Zeitdauer, die Ärztinnen und Ärzte sitzen während der Konsultation am Krankenbett mit ihr und auf die Patientenzufriedenheit. So. Und denn man weiß schon, dass am Bett sitzen die Arzt-Patientenkommunikation etc. verbessert. Aber im hektischen Alltag neigt man vielleicht doch mal so ein bisschen dazu, naja, das dann doch nicht zu machen, sich doch nicht hinzusetzen, sondern vielleicht eher zu stehen und sich nicht in den Stuhl ranzuziehen. Und im Schnitt, dazu gibt es wohl Daten, sitzt man nur in einem von 5 Kontakten. Das kann man sich, glaube ich, schon vorstellen. Ich hätte jetzt vermutlich gedacht, dass es vielleicht doch ein bisschen höher ist, aber das ist auf jeden Fall jetzt ganz interessant. Die Studienautoren haben sich gefragt, ob wohl die Position des Stuhls im Patientenzimmer dies beeinflussen oder nudgen kann. No, also macht das so einen Anreiz, wenn der Stuhl schon quasi beim Patienten steht, macht das einen Unterschied. Dazu haben sie eine Studie zugeführt, bei denen die Teilnehmer nicht alle Informationen kannten, deswegen Deception, also Täuschung, quasi eine Täuschungsstudie. Den Teilnehmern Ärzten wurde nämlich gesagt, es geht darum, Variationen in ihren Behandlungen, also im quasi Arztgespräch, zu beobachten. Und es würden Medizinstudierende beobachten, die dann quasi auch direkt was über die innere Medizin lernen sollen. Die sollen nochmal ihr Wissen dabei auffrischen, sie das beobachten. Das hat man auch gewählt, damit jetzt, naja, sie sich unter Druck fühlen, wenn jetzt andere Kollegen sie beobachten. Ne? Das ist ja doch noch was anderes, wenn das hier richtige Gefälle da ist, ne? Muss man einfach so sagen. Und eigentlich wurde aber jetzt natürlich klar, ihr habt es jetzt schon gehört, die Position des Stuhls im Arzt-Patientenzimmer verändert. Und dazu schaut mal, geht mal auf den Link, also auf den unteren, dass ihr einmal hier die Studie offen habt, ihr beiden. Und da gibt es nämlich dann nach so einem Drittel oder so sind Bilder aus dem Patientenzimmer. Da seht ihr es. Und zwar ist da einmal, wie so ein Patientenzimmer hier natürlich schick aufgeräumt, alles sauber und so, wie das dann optimalerweise aussieht. Und da ist einmal die Stuhlposition 1, die ist so, vielleicht einen Meter vom Bett entfernt und so schräg positioniert, sodass man quasi, wenn man drauf sitzt, dem Patienten und der Patientin ziemlich genau ins Gesicht schaut. Und dann die andere Art, der scheint sonst normalerweise in so einer Art Schrank zu stehen, der Stuhl, der da zur Verfügung ist, warum auch immer. Das ist in diesem Krankenhaus halt so. Ja, aber da ist der normalerweise drin, der kann dann quasi da rausgenommen werden. Und jetzt finde ich jetzt schon grundsätzlich nicht so praktisch, aber so ist es halt, ja. Können die jetzt ja auch nichts ändern. So ist auf jeden Fall die Ausgangssituation gewesen in dieser Studie. Und jetzt ist natürlich der Punkt klar, das muss man natürlich irgendwie verdecken, das Studienziel, und das soll natürlich den Bias reduzieren, dass man sich dann doch besonders auf die Gesprächsleistung etc. fokussiert. Ne? So, jetzt war es so, dass die Studierenden, die Medizinstudierenden, die mussten den ja auch irgendwie da hinkriegen, ohne dass es auffällig ist. Und zwar war es so, dass die Studierenden das dann so gemacht haben, die haben nämlich die Konzentration beobachtet, die sind in das Zimmer gegangen, haben sich den Stuhl rausgenommen, positionierten ihn wie geplant, stellten sich den Patienten sitzend vor, und gesagt, ja, ich bin hier gleich dabei, beobachte quasi, wie der Arzt mit ihnen spricht, dass sie schon mal Bescheid wissen, ich heiße so und so. Und dann haben sie entweder, haben sie ja vorher randomisiert, entweder schon wieder aufgeräumt oder sie ließen genau dort stehen. Sodass es quasi niemand plötzlich den Stuhl auch davor schiebt. Ja, und der Patient fragt, wieso steht denn jetzt der Stuhl da? Ja? Und so, ziemlich gut gemacht, ja. Dann gehen sie wieder raus, begrüßten nahezu Ärzte, die sie vor dem Zimmer getroffen haben, gingen ja zu zweit rein, die Medizinstudenten haben sich in die Ecke gestellt, das Gespräch beobachtet. Dann sind sie eben Arzt und Patient unterhalten, Arzt und Medizinstudenten sind wieder raus. Dann wurden dem Arzt noch ein paar Fragen gestellt, die nur zur Verschleierung dienten, ne, damit er auch quasi das Gefühl hatte, er macht ja an dieser anderen Studie mit. Und dann ist der Mediziner wieder rein, hat die Zufriedenheit des Patienten erhoben, sozusagen. Und so wurden insgesamt von 51 Krankenhausärzten und Ärztinnen 125 Gespräche beobachtet. Also total geil gemacht, ne, finde ich. Davon 60 Interventionen, 65 Kontrolle. Und in allen 125 Gesprächen, jetzt zu den Ergebnissen, wurde in 43 gesessen. Und sich durchschnittlich für 9,8 Minuten unterhalten. Das finde ich schon mal gut, denn ich hätte gewettet, dass es weniger Minuten sind. Also das ist ja schon mal eine gute Sache. Ich meine, ich kenne natürlich auch jetzt die Krankenhausstruktur nicht, was das für Gespräche waren, aber ist gut. Und jetzt ist es so, dass die Stuhl-am-Bett-Interventionsgruppe, die saß bei 38 von 60 Gesprächen und die Kontrollgruppe nur bei 5 von 65 Gesprächen. Ja, das ist natürlich ein starker und signifikanter Unterschied. Auch die Zufriedenheit mit dem Gespräch wurde knapp besser bewertet, aber das gar nicht so ausgeprägt, wie ich es gedacht hätte. Das kann man hier, sieht man auf der Grafik ganz gut, ne, die ich hier da, die wir noch verlinken. BMJ hat das wie immer schön grafisch aufbereitet, dass das Sitzen wirklich sehr stark ansteigt. Die Zufriedenheit auch und auch signifikant, aber schon eher so knapp, dass man sich fragen kann, ist das mit, einmal 84% Zufriedenheit, einmal 88% Zufriedenheit, ist das, hätte man das wirklich als relevanten Unterschied definiert? Weiß ich jetzt nicht, ne? Aber es konnten sich beispielsweise auch mehr Patienten an den Namen des Arztes erinnern, wenn er beim Gespräch saß. Also schon spannende Ergebnisse, finde ich, und auch total gut designte Studie. Und was ich überraschend fand, ist, dass sich die Zeit des Gesprächs sich nicht unterschied. Also sowohl im Stehen als auch im Sitzen ist es die gleiche Konsultationszeit.
Okay. Das ist überraschend,
hätte ich überhaupt nicht erwartet. Und das heißt also, man kann also eine nähere und auch eine positive Gesprächsatmosphäre schaffen, ohne dabei mehr Zeit aufwenden zu müssen. Ja, das ist ja ein total wichtiger Faktor. Ich meine, klar, wenn du den Stuhl noch aus dem Schrank heben musst, sind es natürlich ein paar Sekunden mehr. Aber in, ich sag jetzt mal, im deutschen Krankenhauszimmer steht ja meistens ein Stuhl rum, den du dir reinziehen kannst, was ist ja verkürzt, so. Und du kannst, gerade jetzt, wenn es jetzt nicht nur geht, na, alles klar, ne, und muss ich jetzt hier, oder weiß ich nicht, kurz beim Blut abwenden, eh noch was machen musst oder so, sondern kurz was unterhalten willst, kannst du einen echten Benefit schaffen, ohne dass sich das wirklich mehr Zeit kostet. Das fand ich total spannend. Und du kannst natürlich einen kleinen und kostenfreien, quasi architektonischen Nudge, kannst du natürlich einbauen, indem du Stühle geschickt platzierst, der einiges verändern kann in Krankenhauszimmern. Was ich auch noch irgendwie ganz interessant fand, 98% haben angeklopft, aber 69% haben sich vorgestellt von allen Ärztinnen. Das ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen schwierig zu interpretieren. Es kann natürlich sein, dass die erst am Morgen in dem Zimmer drin waren, wegen was anderem.
Ja, okay.
Und dann,
Ja, klar.
Also weiß jetzt ja nicht, wie das System da so ist. Ne? Oder gestern erst gesehen, der Patient hat mich schon 5-mal gesehen, dann sage ich natürlich nicht nochmal, hallo, ich bin sowieso. Und was ich auch ganz spannend fand, nur 14% haben Handschlag angeboten. Also das hat sich echt stark reduziert, würde ich sagen. Es wäre vor Corona wahrscheinlich anders gewesen, würde ich zumindest mal vermuten. Genau. Soweit von diesem Deception Trial. Was übrigens Deception. 5% der Ärzte haben, nachdem die Daten erhoben wurden, dann wohl gefragt, ob es nicht um was anderes geht und den richtigen Sinn der Studie erraten.
Und den richtigen,
fand ich auch ganz nice. Ja.
Krass, okay.
Ja. Also nicht so viele, ne, aber fand ich schon ganz witzig, dass das doch rausgekommen ist. Ne? Fand ich total schön und natürlich irgendwie eine sowohl zum Schmunzeln als auch ernsthafte Studie.
Machst du Graphic Design hier?
Cropping nennt man das.
Genau, und damit auch unsere Hörerinnen wissen, was jetzt passiert. Jetzt kommt natürlich unsere wunderbare Kontaktanzeige und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was jetzt kommt. Welche stellst du uns denn vor?
Ich habe Knecht Ruprecht mitgebracht, sozusagen. Verratzt, 68, 1,86 Meter. Eigene Praxis in Postleitzahl lassen wir hier raus. Erfolgreich, strenge Führungsperson, auch privat, möchte seine Frau glücklich machen. Jetzt ist ja die spannende Frage, hat diese Person schon eine Frau und braucht trotzdem noch jemanden, um seine Frau glücklich zu machen? Oder ja, okay. Möchte er eine Frau glücklich machen? Und genau, okay. Ich bin nicht ganz so sicher, was da der Punkt ist, aber genau, falls es euch anspricht, wir können Kontakt
erstellen. Die Oberrubrik ist heiraten, er sucht sie, also scheint er noch offen zu sein.
Wir verabschieden uns aus dem Jahr. Wir freuen uns noch über Feedback zum Jahresende, falls ihr noch irgendwas habt. Ihr dürft uns natürlich als Weihnachtsgeschenk auch gerne eine Bewertung da lassen. Bei iTunes oder wo auch immer ihr uns hört, bei Spotify eine Bewertung für den Podcast, würden wir uns sehr darüber freuen. Ansonsten wünschen wir euch frohe Weihnachtstage, falls ihr es feiert. Ansonsten einfach einen ruhigen Jahresausklang. Und wir hören uns mit der nächsten Episode 2024 wieder. Danke für eure Treue.
Ciao, ciao.
Danke euch. Tschüss.
Bleibt gesund. Macht gesund.
Nobody knew that healthcare could be so complicated.